Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Gute Nacht, sage ich allen, die jetzt abschalten müssen, weil morgen die Arbeit wieder dran ist. Und die anderen, ja, wir bleiben noch ein bisschen zusammen. Heute geht es bei der Faszination Kloster um Produkte aus dem Kloster. Da könnte man sich ja mal ein Bier öffnen, vielleicht aus dem Kloster Andechs. Oder man könnte sich einen Kräuterlikör leisten. Und wer es alkoholisch nicht mag, der kann auch gerne zu einem echten Traubensaft greifen aus der Abtei in Aibingen. Viele Klöster in Deutschland sind inzwischen vor allem durch ihre Produkte bekannt, allen voran das Kloster Andechs in Bayern. Da werden jedes Jahr über 100.000 Hektoliter Bier ausgeschenkt und das aus der eigenen Brauerei. Was alles steckt hinter so einer Produktion? Und das Kloster Plankstetten, da werden wir auch heute Abend hinhören. Da wird Brot gebacken, da wird selber Fleisch produziert und da wird etwas getan fürs Kunsthandwerk. Also die Klöster sind schon produktiv. Wie ist das mit den Waren aus dem Kloster? Haben Sie Erfahrungen damit? Und welche nutzen Sie? Rufen Sie uns gerne an 0221 2588 60, 0221 2588 60, oder schreiben Sie an paulus@domradio.de. In der Reihe Faszination Kloster reden wir heute im 12. Teil, da sind wir schon angekommen, im 12. Teil über Klosterprodukte. Und wer je in Süddeutschland war, der kommt überhaupt nicht vorbei an das Klosterbier aus dem Kloster Andechs. Und der Mann, der darüber Bescheid weiß, der Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Abtei St. Bonifaz und Andechs, mit dem bin ich jetzt verbunden. Herzlich willkommen und guten Abend, Martin Glab.
Servus, Bruder Paulus, guten Abend.
Hallo, guten Abend. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie sind für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig beim Kloster Andechs. Wie sind denn Sie ans Kloster Andechs eigentlich rangekommen?
Durch Zufall, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hatte seinerzeit.
Zufälle gibt es beim lieben Gott nicht, Herr Glab. Zufälle gibt es nicht.
Sehen Sie, dann nehmen wir das Wort Fügung, was mir auch viel besser gefällt. Yeah. Und das war eine Initiativbewerbung vor über 10 Jahren und da habe ich all das, was ich bisher in meinem Leben so gelernt hatte, konnte ich mitbringen, einbringen und so sind wir bislang beieinander geblieben.
Initiativbewerbung heißt, Sie haben gesehen, die brauchen irgendwie jemanden oder haben Sie gehofft, dass die einen brauchen?
Ich hatte gehofft, dass die jemanden brauchen und die Hoffnung ist nicht enttäuscht worden.
Warum sind Sie denn gerade auf Andechs gekommen?
Ich denke mal, es ist die Mischung, die Andechs so faszinierend macht, dass es einen dezidiert christlichen Ansatz hat. Es ist eine der ältesten Wallfahrten in Bayern und ist trotzdem bodenständig, weil es eben wie jedes Benediktinerkloster eben auch sein Auskommen von der eigenen Hände Arbeit erwirtschaften muss. Und das hat mich fasziniert, zumal ich selber aus einer Unternehmerfamilie komme, selber aus einer Brauerfamilie komme und da kommt das Gute zum Besten.
Aus einer Brauerfamilie, da fragt man natürlich sofort, wann durften Sie erstes Bier trinken?
Das erste Bier habe ich mit meinem Opa zusammen getrunken, da war ich ungefähr 6 Jahre alt, aber das Gefäß war noch kleiner, das war ein kleiner Eierbecher, aus dem ich trinken durfte.
Gut. Gehen wir zur Abtei Andechs. Ist da eigentlich noch irgendein Pater in der Brauerei drin, der irgendwas braut?
Die Mönche führen bis heute die strategische Ausrichtung der Klosterbetriebe, demnach auch der Brauerei. Aber jemand, der wirklich Kieselgursäcke schleppt und also in der Filtration oder im Sudhaus oder im Lagerkeller arbeitet, das ist nicht mehr der Fall.
Das hat er, glaube ich, da gab es 68 den letzten Bruder, habe ich gelesen. Kann das sein?
Ja, das ist richtig. Also mit der Entscheidung, die Brauerei entgegen dem damaligen Trend komplett neu zu errichten, war auch dann verbunden, dass sich die letzten Mönche dann wirklich darauf konzentriert haben, zu sagen, diesen Klosterbetrieb, diese Klosterbrauerei wirklich strategisch auszurichten. Und das ist eine Geschichte, die von Erfolg gekrönt ist.
Was macht denn eigentlich jetzt so das Andechser Bier für die Leute so besonders?
glaube, mit dem Andechser Klosterbier verbinden die Menschen eine modernen Marketing-Sprech, würde man Erlebniswelt sagen. Es ist eine Mischung, was man als Andechser Gefühl bezeichnet, was auch bei Herbert Achternbusch immer wieder thematisiert wird in verschiedenen Kontexten. Aber dieses Gefühl, ein Klosterprodukt, was ja für sich etwas Besonderes ist, zu verkosten in Verbindung mit, da kenne ich mindestens einen oder bin selber dort gewesen und habe diese enge Verbindung von Klösterlichkeit, von Frömmigkeit und Lebensfreude wirklich geschmeckt. Und das ist das, was Andechser Biere transportieren.
Mhm. Sie sind dort in Andex, natürlich, wahrscheinlich gibt es dieses Bier auch im normalen Ausschank. Wird eigentlich mehr Bier im Andex verkauft als außerhalb von Andex?
Ja, wesentlich. Also im Bräustüber schenken wir nur einen Bruchteil von dem aus, was die Klosterbrauerei im Jahr produziert, und das sind über 100.000 Hektoliter.
Aha. Es geht ja auch darum, wenn wir an Klosterbier denken, dass die Leute auch wahrscheinlich ein besonderes Vertrauen haben zu der Qualität und sich so denken, wenn es im Klosterbereich unter Aufsicht der Mönche gebraut wird, dann wird wenigstens nicht rumgepanscht.
Das ist eine berechtigte Erwartung, die wir mit außergewöhnlich strengen Qualitätsstandards immer wieder einlösen müssen, denn klösterliche Biere haben in der Tat gerade von ihrer bis zum Herstellungsprozess geht das, dass wir Prozesse nach wie vor fahren, die eigentlich heute nicht mehr unbedingt üblich sind. Wir lagern das Bier ganz besonders lange, um es wirklich besonders bekömmlich zu machen. Es gibt Sudverfahren, die heute sonst kaum noch angewendet werden, die dem Bier eine ganz besondere malzaromatische Note verleihen. Das alles kostet viel mehr Energie, das kostet viel mehr Zeit. Aber das ist Zeit, die, sagen wir mal, mit klösterlicher Lebensordnung eigentlich ganz, ganz gut korrespondiert. Denn jedes Ding braucht seine Zeit, um wirklich gut zu werden. So wie die Benediktiner in ihrem Tagesablauf die Zeiten kennen, wo es zum Beten und wo es zum Arbeiten geht.
Mhm. Wenn Sie dort dein Andex arbeiten und die Menschen da, die zu Ihnen hinkommen, die sind ja vermutlich nicht alle katholisch und wollen trotzdem ein Andexer Bier trinken, ist sowas auch, Bier zu brauen, kann sowas auch sein wie Missionierung oder Mission?
Ich finde es einen ganz interessanten Ansatz. Die besondere Nähe von Andex als Wallfahrtsort einerseits und Andex als Wirtschaftsgutabtei andererseits bringt die Leute beim Genuss von Klosterprodukten halt auch ins Gespräch. Und das muss nicht immer ein Seelsorgsgespräch sein, um Gottes Willen. Aber dass Leute sehen, hier ist eine klösterliche Gemeinschaft, die mit ähnlichen Problemen tagtäglich konfrontiert ist, wie man selber. Also in der modernen Arbeitswelt, in der Führung und Organisation eines eigenen Betriebes. Das lässt sehr schnell eine Gesprächsebene entstehen, wo man dann erstmal über Alltäglichkeiten sich austauscht. Wie ist denn das bei euch? Und bei uns ist das so. Und dann hat man auch findet sich schnell auch eine Gesprächs- und Vertrauensebene, die dann auch Bereiche wie Glaube, Zweifel nicht ausspart. Und das ist eigentlich das Interessante und Spannende in Andex. Und das von Produkten, wie dem Klosterbier unterstützt wird, das kann man nicht leugnen.
Natürlich muss ich, wenn ich mit einem Mann spreche, der mit einer Abtei verbunden ist, in der Bier gebraut wird, und einen Moment auch über Alkoholmissbrauch reden. Das werden Sie verstehen, weil natürlich man hat irgendwie mit der Brauerei, ich bin ja nun kein Bayer, bin Westfale, wo allerdings genauso viel Bier getrunken wird, wie mindestens genauso viel wie in Bayern. Wie sehen denn die Mönche das eigentlich, dass ja nun eigentlich auch der Biergenuss für manche überhaupt kein Genuss mehr ist, sondern sozusagen die anderen werden ungenießbar beim Biergenuss?
Das sind Fragen, die uns in den Wirtschaftsbetrieben auch immer wieder umtreiben. Was uns hilft, ist die Orientierung tatsächlich an der Benediktsregel. Es gibt in der Benediktsregel ein eigenes Kapitel darüber, über den rechten Maß des Getränkes. Und Da geht es allerdings nicht mehr um die einzelnen Vorschriften, denn was eine Hemina ist, diese Maßeinheit, das weiß man heute leider nicht mehr so genau. Da gibt es unterschiedliche Hohlmaße dafür. Nur, das Entscheidende ist, dass die Benediktsregel da, wie auch an vielen anderen Stellen sagt, mit Augenmaß. Es gibt diesen schönen lateinischen Begriff der Discretio, also mit dem rechten Maß. Und das heißt, dass runtergebrochen auf ein Klosterbier, gerade auch weil die Biere wirklich sehr, sehr, sehr stark sind, die sind nichts zum Hinunterstürzen. Und die sind nichts für Schnelltrinker, sondern das sind Produkte für Genusstrinker. Und wir machen die Erfahrung, nachdem wir über Jahre hinweg den Doppelbock Dunkel, unser stärkstes Bier, im Bräustüberl nicht ausgeschenkt haben und das jetzt über die Jahre hinweg leise wieder eingeführt haben. Wir machen die Erfahrung, dass der allergrößte Anteil unserer Gäste auch mit solchen starken Bieren umgehen kann. Also wir beobachten da einen gewissen Lernerfolg, wenn man so will. Man kann natürlich auch nicht verhehlen, dass gerade wo für viele die Arbeitsstelle am engsten verbunden ist mit Mobilität, also Auto fahren müssen, dass man dann natürlich ganz besonders aufpasst. Zu Recht.
Ja. Ganz genau. Ich habe jetzt so einen guten Überblick gekriegt über das Andexer Bier und über die Fragen, die Sie da so beschäftigen. Aber eine Frage hätte ich eigentlich am Anfang stellen müssen. Ich stelle sie halt jetzt mal im Fortschritt unseres Gespräches. Wie kommt denn das eigentlich, dass so viele Leute ständig Kloster mit Bierbrauen verbinden? Also ich als armer Kapuziner werde ja öfter gefragt, hier mitten in Frankfurt, wo steht denn hier Ihr Sudkessel sozusagen? Also würden wir hier mitten in Frankfurt Bier brauen müssen. Wieso kommt es eigentlich jetzt, dass so manche Klöster, die Franziskaner auf dem Kreuzberg haben das ja zum Beispiel durchaus auch, warum Kloster und Bierbrauen, wieso wird denn das so, wieso gehört das zusammen?
Also es gibt natürlich da ganz, ganz verschiedene Erklärungsversuche, anekdotisches. Ich glaube, was ein ganz ganz schöner Zugang ist, ist zu wissen, dass Mönche gerade im Frühmittelalter zu den ganz wenigen gesellschaftlichen Gruppen gehört haben, die tatsächlich lesen und schreiben konnten. Und wo sowas wie eine sehr groß ausgefächerte Arbeitsteilung in einem Kloster schon praktiziert wurde. Und das heißt nichts anderes, als dass sich jemand, der sich tagtäglich mit dem Biersieden beschäftigen konnte und das, was er an Erfahrung gesammelt hat, auch noch aufschreiben konnte, natürlich dann das Bier nochmal zu einer ganz anderen Qualität führen konnte, als jemand, der, sagen wir mal, einmal in 4 Wochen im Kommunenbrauhaus im Dorf dafür verantwortlich ist, dass eben Bier gesiedet wird. Also das das verbindet Klöster mit dem Bierbrauen sehr eng, zumal es eben auch, das gehört dazu, für Mönche natürlich lange Zeit auch ein ganz dezidiertes Fastengetränk gewesen ist, ganz klar.
Kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass was mit Alkohol ein Fastengetränk gewesen sein soll. Wie kam das denn?
Also man kann die Biere von damals und von heute natürlich nicht vergleichen. Die Biere damals hatten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einen solchen Alkoholgehalt. Und nur von daher kann man die Hohlmaße überhaupt erklären, die damit unterkolportiert werden.
Klar. Wie ist denn eigentlich so die Zukunft von diesem Klosterbier? Ich meine, ich hoffe mal, dass es den Brüdern da in München, St. Bonifaz und Andex so geht, dass noch einigermaßen Nachwuchs da ist. Irgendwann frage ich mal auch für andere Klöster, diese Marke Klosterbier muss ja irgendwie noch verbunden sein mit lebendigen Mönchen sozusagen. Gibt es da nicht auch viel Wildwuchs, wo das zum Beispiel Klosterbier genannt wird, was eigentlich gar nicht mehr von Klöstern kommt, wo sie geradezu aufpassen müssen, dass andere nicht irgendwie unter einer falschen Flagge segeln?
Das ist richtig. Das Kloster Andex fokussiert sich aber darauf, nicht bei anderen vermeintlichen Klosterbrauereien da den Finger in die Wunde zu legen, sondern einfach möglichst glaubwürdig vorzuleben, was es heißt, für eine Brauerei, auch was es für Konsequenzen bis in die Produktion hinein, ich erwähnte es, was es für Konsequenzen hat, wenn ein Bier tatsächlich ein klösterliches Bier sein soll. Das fängt bei der Auswahl der Rohstoffe an, geht über die Produktionsprozesse bis dahin, dass tatsächlich im Andechser Bräustüberl im Vergleich zu vergleichbaren größeren Gaststätten in der Region das Bier auch ein Stück günstiger angeboten wird. Also das sind so Punkte, die man, wo man wirklich dann erkennen kann, eine klösterliche Brauerei steht im Dienst eines Klosters, und gerade in Andechs ist es ja auch so, dass wir keine weiteren Eigentümer im Boot haben, sondern die Brauerei, wie alle Wirtschaftsbetriebe, sind zu 100% im Eigentum des Klosters. Und das glaubwürdig zu machen, hängt an den Punkten, beispielsweise auch daran, dass wir im Andechser Bräustüberl eben um 20 Uhr, also dann, wenn anderswo die Happy Hour losgeht, Schankschluss haben. Und um 9 Uhr ist Kehr aus. Im Marketing-Sprech, die Beschränkung des Kundennutzens verleiht Glaubwürdigkeit. Ja, die Spiele nicht nur Kloster, die sind.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Sie brechen für die Askese eine Lanze eigentlich. Man muss die Dinge knapp halten, damit sie interessant bleiben, nicht?
Das ist ja auch eine schöne. So kann man das auch nennen, wobei Askese nichts anderes ist als modernes Training.
Ja, genau, Seelentraining, damit wir ein bisschen in Form bleiben. Martin Glab, vielen, vielen Dank. Man merkt, dass Sie Theologie studiert haben und sich wirklich da mit Leib und Seele in diese Sache hineingeben. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie vor allen Dingen Gottes Segen und viele Grüße an die Brüder, wenn Ihnen demnächst die nächsten Tage wieder einer über den Weg läuft. Gute Nacht.
Sicherheit. Gute Nacht,
Bruder Paulus. Ja, gute Nacht. Ja, das ist interessant mit dem Andechser Klosterbier, und natürlich gibt es auch andere Abteien, in denen gearbeitet wird, und es wird ja nicht nur Bier gebraut. Also das denken ja manche Leute in so Klöstern, da wird nur Bier gebraut, das habe ich eben schon angedeutet, aber es gibt auch noch ganz viel andere Sachen, die in Klöstern gemacht werden und als echte Klosterprodukte verarbeitet werden. Und mit einem solchen Menschen, der da ganz viel mit zu tun hat, bin ich jetzt verbunden. Herzlich willkommen und guten Abend, Frater Andreas.
Jawohl, grüß Gott aus Bayern.
Ja, grüß Gott hier aus dem Hessenlande ins Kloster Plankstetten. Frater Andreas, Sie arbeiten, sagen Sie selber, wo Sie gerade im Kloster, in welchem Bereich Sie arbeiten?
Ja, ich bin bei uns im Kloster der sogenannte Zellerar des Klosters, der für die wirtschaftlichen Angelegenheiten zuständig ist und betreut praktisch unsere ganzen Wirtschaftsbetriebe, angefangen von unserer ökologischen Landwirtschaft bis zu unserem Gästehaus St. Gregor.
Da haben Sie aber einen ganz großen Bereich irgendwie, für den Sie Verantwortung haben. Kann man da eigentlich gar kein Mönch mehr sein, da ist man doch die ganze Zeit nur am Rennen.
Ja, leider ist es doch ein sehr großes Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite der Anspruch eines kontemplativen Benediktinermönches und auf der anderen Seite einen modernen Wirtschaftsbetrieb mit fast 100 Mitarbeitern zu führen.
Und wie versuchen Sie diesen Spagat irgendwie zu überwinden?
Ja, das ist jeden Tag eine neue Kunst. Natürlich zum einen den Morgen im Chorgebet in der Stille zu beginnen und abends auch wieder ausklingen zu lassen. Aber der Alltag ist natürlich auch bei uns hier im Kloster dann, insbesondere für meine Tätigkeit, wirtschaftlich geprägt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt müssen Sie auch noch im Domradio reden um 22.40 Uhr und morgen sollen Sie um 4:30 wieder aufstehen, nicht?
Das schaffen wir doch.
Das schaffen wir noch so gerade. Reden wir mal ein bisschen zu Ihnen. Manchmal, man hat Ihnen das ja nicht einfach so übertragen, Zellerar, Verantwortlicher für die Ökonomie des Klosters, Verwalter zu sein, Personalverantwortlicher für 100 Leute. Welche Ausbildung bringen Sie da mit?
Ja, ich war vor meinem Eintritt ins Kloster bereits Bankkaufmann. Und dann dadurch natürlich schon vorgezeichnet und habe dann während meiner ersten Ausbildungszeit im Kloster München Betriebswirtschaft studiert, um auch das notwendige Handwerkszeug in der heutigen Gesellschaft und Wirtschaft zu haben für so eine Aufgabe.
Da werden die anderen Studenten aber blöd geguckt haben.
Ja, das war ganz spannend. Ich bin natürlich immer in mein Habitat gegangen und war natürlich der Exot unter den BWLern. Aber aus der anfänglichen Skepsis ist doch die Suche nach dem da gekommen, der etwas anderes ist, als sie meinten. Und da habe ich heute noch gute Kontakte zu unseren ehemaligen Mitstudenten.
Jetzt sind Sie, wie Sie schon gesagt haben, 100 Mitarbeiter haben Sie, 16 Mönche leben in Plankstetten und so ein ganz lebendiger Kern, um den sich da so ein großes Unternehmen gegürtet hat. Gärtnerei, Bäckerei, Schnapsbrennerei, Imkerei, alles inzwischen auf Bio. Sie haben sich da auch auf Bio umgestellt und haben da auch mitgemacht und mitgewirkt und verkaufen jetzt eine ganze Menge. Darf man mal nach Umsatzzahlen fragen?
Ja, wir haben unsere ganzen Wirtschaftsbetriebe in eine GmbH zusammengefasst und da machen wir pro Jahr ca. 3 Millionen Umsatz. Also im Vergleich zu unseren großen Brauerei-Mitbrüdern südlicher sind es noch Peanuts.
Ja, aber immerhin können da 100 Leute von leben. Und auf welche Klosterprodukte sind Sie besonders stolz?
Ja gut, natürlich auf alle, aber insbesondere auf unser sehr gutes Bio-Klosterbrot von Frater Bonifaz. Insbesondere die Urgetreide, Vollkornbrote, Dinkel, Emmerbrot. Aber natürlich auch unsere biologischen und chemiefreien Klosterwürste, insbesondere auf unseren Klosterschinken und natürlich auch auf unseren Schnaps. Ich selber betreue unsere Klosterbrennerei und da stellen wir also auch ein Obst- und Zwetschgenwasser her.
Diese Klosterprodukte zu verkaufen, also das, man könnte jetzt auch sagen, also so ein frommes Leben mit Verkaufen, das ist auch ein bisschen anrüchig eigentlich, nicht? Man sollte sich doch eigentlich zurückziehen vom weltlichen Getriebe und nicht so in das Wirtschaften hinein sich knien.
Nein, ganz im Gegenteil. Wir als Benediktiner, uns hat Benedikt, unser Ordensgründer, schon in der Regel ins Stammbuch geschrieben, die Mönche sollen von ihrer Hände Arbeit leben. Und Benediktinerklöster waren ja auch im Mittelalter nicht nur geistige, spirituelle und kulturelle Zentren, sondern immer auch schon Wirtschaftszentren. Und wir bekommen halt keine Schlüsselzuweisung nach der Kirchensteuer. Und so müssen wir halt auch unser Brot, wie jeder draußen in der Welt genauso, selbst verdienen. Und da helfen uns unsere Mitarbeiter.
Diese Mitarbeiter, wie werden die von Ihnen in einer besonderen Weise betreut?
Ja gut, wir bieten jede Monat einmal einen Mitarbeitergottesdienst an, wo wir insbesondere also auch für die Anliegen unserer Mitarbeiter besonders gedenken und beten. Und sie sind natürlich in unser klösterliches Alltagsgebet und Chorgebet immer mit hineingenommen. Und viele sind gerne bei uns hier. Wir sind sicher kein Automobilkonzern, der hier Spitzenlöhne zahlen kann. Wir sind im Ernährungsgewerbe, in der Landwirtschaft tätig. Und trotzdem sind die Leute gern bei uns.
Was fasziniert denn Ihre Kunden eigentlich so sehr an diesen Klosterprodukten? Da ist ja schon ein Rand drauf, nicht? Die Leute suchen das doch eigentlich und bestellen das auch und übers Internet kommen Anfragen an Sie heran. Was suchen die Menschen, wenn die bei Ihnen Klosterprodukte bestellen?
Na gut, wir im Kloster Blankstetten, wir arbeiten jetzt schon 18 Jahre im ökologischen Landbau und vermarkten also auch unsere Bioprodukte selber. Und ich glaube, was die Leute fasziniert, ist die Authentizität, wo wir vorleben. Also wir reden nicht nur, sondern wir tun selber. Und so war es also auch eines der ersten Dinge nach der Umstellung auf die ökologische Wirtschaftsweise, dass wir unsere eigene Küche umgestellt haben und weggegangen sind von den Fertig- und Halbfertigprodukten des Großhandels und haben unsere hochwertigen Bioprodukte wieder selbst konsumiert. Und so versuchen wir, unsere ganze Lebens- und Wirtschaftsweise in Einklang zu bringen mit Gottes Schöpfung. Und ich glaube, dass das die Leute uns wirklich auch abkaufen und deshalb auch Blankstetten, zumindest in Bayern, doch den Ruf eines grünen Klosters gewonnen hat.
Gab es Widerstände in den Reihen der Brüder, als sie das eingeführt haben? Also wenn ich mir so vorstelle, ich würde bei uns hier jetzt biologisches Essen so einführen, dann würde man sagen, so teuer muss doch nicht sein und warum sollen wir so viel Geld ausgeben? Gab es da Widerstände als Sie? Vor allen Dingen, Sie haben es ja umgestellt.
Nein, ich denke, es war nicht ganz so dramatisch, vor allem weil es den Mitbrüdern geschmeckt hat. Also man hat einen deutlichen Qualitätsunterschied festgestellt, zum Beispiel zum argentinischen Rindfleisch, dass das einheimische Rindfleisch einfach frischer und geschmacklich besser ist. Und was halt auch der ein oder andere Kritiker, der vielleicht meint, es wäre zu kommerziell ausgerichtet, heute mehr und mehr begreift bei uns in der Gemeinschaft, dass wir dadurch auch eine sehr gute pastorale Chance haben, weil wir an Leute kommen, die schon längst nichts mehr mit Kirche zu tun haben, insbesondere auf dem grünen Klientel, und sich da ganz neue pastorale Tätigkeitsfelder auftun.
Ja, weil man mit Menschen in Kontakt kommt, die jetzt über die Schiene Klosterprodukte, gesunde Produkte sich wieder herantrauen, überhaupt
Genau.
auf ein Kloster zuzugehen.
Genau, und hat Kirche auch mal anders erleben, als sie es sonst üblich in den Medien erleben.
Haben Sie eine Erinnerung an eine Begegnung sozusagen über Ihre Produkte, die anschließend zu einem pastoralen oder seelsorgerlichen Glaubensereignis wurde?
Ja, Glaubensereignis würde ich jetzt ein bisschen zu hochgegriffen finden, aber wir führen mehrmals im Jahr auch Großveranstaltungen durch, so zum Beispiel also auch das Maibockfest am 1. Mai. Und dort kommen also mehrere tausend Leute zu uns und ich sitze also da mit meiner Ochsensemmel da am Tisch und eine halbe Maibockbier und ein Mann setzt sich zu mir her und wir kommen ins Gespräch und er sagt: Mensch, Herr Pater, ich habe schon 20 Jahre nicht mehr gebeichtet, was soll ich denn tun? Und da sind wir dann ganz unkompliziert ins Gespräch gekommen. Und ob er dann wirklich zum Beichten gegangen ist, das konnte ich dann nicht nachvollziehen. Habe ich aber ein gutes Gefühl nach dem Gespräch gehabt. Natürlich werden die Leute nicht gleich am nächsten Tag die besten Katholiken werden. Aber wenn es uns gelingt, Kirche wieder positiv und sympathisch darzustellen, dann glaube ich, ist uns was gelungen.
Ja, also ich habe nach diesem Gespräch überhaupt keine Zweifel, Frater Andreas, dass Sie das können und mit einer großen Überzeugung Ihren Wirtschaftsbetrieb da vertreten. Was wünschen Sie sich eigentlich sozusagen für Ihren Wirtschaftsbetrieb für die nächsten 10 Jahre?
Ja, dass bei uns in Deutschland noch mehr Verständnis wächst für gute Qualität im Essen. Des deutschen liebstes Kind ist ja leider nicht das Essen, sondern eher was mit 4 Rädern. Und dass da wieder Bewusstsein wächst, dass wir unsere Prioritäten in Deutschland anders setzen müssen, damit auch der Landwirt einen gerechten und fairen Preis für seine Produkte bekommt.
Dankeschön, ein toller Wunsch. Ich unterstütze den super gerne. Wünsche Ihnen eine gute Nacht. Die Nacht wird etwas kurz. Wann geht es morgen früh weiter?
Um 16:30 geht's auf die Federn.
Ugh, 16:30, da habe ich ja noch ein Stündchen mehr bei uns im Kloster. Wie gut, dass ich Kapuziner geworden bin. Alles Gute Ihnen, eine gute
Dankeschön.
Nacht. Viele Grüße
Ja,
an Ihre Brüder und ich hoffe, wir
gerne.
hören bald wieder voneinander.
Ja,
Gute Nacht, auf
Dankeschön. Gute
Wiederhören.
Nacht.
Man glaubt ja gar nicht, wie viele, man glaubt ja gar nicht, wie viele Klosterprodukte es gibt, die in dieser Welt hergestellt werden. Es gibt eine schöne Internetseite, die heißt klosterportal.org. Auf der kann man eine ganze Menge Klosterprodukte hören, Klosterprodukte sich anschauen, die einfach erzählen von der Liebe, mit der Mönche und Nonnen im Kloster arbeiten und einfach ihre Produkte auch gerne anbietet. Wenn man sich da so durchklickt durch dieses Portal, dann sieht man zum Beispiel die Benediktinerabtei Königsmünster, die einen eigenen Abteiladen vertritt mit Kunstgegenständen zum Beispiel. Oder auch die Zisterzienserinnenabtei in Oberschönenfeld, die hat extra Brotfladen, die man da bestellen kann und die einen Oberschönerfelder Kräuterlikör haben. Und wenn man sich fragt, wo ist denn dieses Oberschönefeld, das gibt es auch unten in Bayern natürlich, ja, wo es ja super viele Klöster gibt. Wenn man ins Kloster Bonlanden zum Beispiel geht, da gibt es kleine Geschenke aus aller Welt und vor allen Dingen hat man dort Krippenfiguren, die man dort auch erstehen kann. Es gibt also eine ganze Reihe und sogar franziskanische Klöster gibt es, die Klosterprodukte anbieten. Meine lieben Mitschwestern in Kloster Reutte im oberschwäbischen kloster-reutte.de, die haben einen eigenen Kräutergarten und haben eine tolle Kräutermischung, die da angeboten wird. Und was die auch haben, eine Paramentenstickerei, wo man sich auch zum Beispiel etwas sticken lassen kann, ein Taufkleid für einen lieben Enkel oder für das eigene Kind oder auch, wo man sich etwas besticken lassen kann mit religiösen Motiven, die man mit den Schwestern selber sich ausgesucht hat. Beten und arbeiten ist ja das Motto der benediktinischen Mönche gewesen und ist es bis heute eigentlich noch. Und der heilige Franziskus, unser Ordensgründer, hat gesagt, wir sollen auf jeden Fall sollen wir mit unseren eigenen Händen arbeiten, damit der Müßiggang vertrieben wird und man nicht vor lauter Müßiggang vergisst, wozu man eigentlich berufen ist. Praktisches Arbeiten führt zum Gottesdienst und Gottesdienst führt auch wieder zur praktischen Arbeit. Meine Arbeit jedenfalls heute Abend ist beendet. Es war eine süße Arbeit, tolle Gespräche habe ich geführt mit dem Leiter für Öffentlichkeitsarbeit im Kloster Andex. Und dann natürlich war ein schönes Gespräch mit dem Vater Andreas über seine Aufgabe als Zellerar, als Verwalter, als jemand, der dafür sorgt, dass die Finanzen stimmen, dass die Produkte stimmen, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass die Abtei auch wirtschaftlich ein Stück weitergeht. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und freue mich, wenn es nächsten Montag dann hoffentlich auch mit Ihnen wieder heißt, Bruder Paulus, komplett und Gespräch zur Nacht. Gottes Segen Ihnen, eine gute und angenehme Nacht und ein fröhliches Erwachen morgen früh.